Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben ein interessantes Thema vor uns, die Weisen der Endzeit. Wer sind sie? Als Einführung möchte ich ein paar Bibelverse lesen aus dem Buch Daniel, Kapitel 12, ab Vers 1. Es geht um die Endzeit ab Kapitel 11, Vers 36. Und ich lese Kapitel 12, ab Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen, Hebräisch, die Maskilim, werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegel das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren. Und dann kommt noch Vers 9. Und ihr sprach, gehe hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Viele werden sich reinigen und weismachen und läutern, aber die Gottlosen werden gottlos handeln und keine der Gottlosen werden es verstehen. Die Verständigen, Hebräisch, die Maskilim, aber werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüsteten Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Glückselig der, welcher hat, und 1335 Tage erreicht. Du aber gehe hin bis zum Ende, und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Der Titel heißt Die Weisen der Endzeit. Wer sind sie? Wir müssen zuerst ein paar Begriffe klären. Endzeit, was bedeutet das? Endzeit ist nicht die Zeit des Weltuntergangs. Also wenn Gläubige heute sagen, wir leben in der Endzeit, dann heißt das nicht, dass wir den baldigen Weltuntergang erwarten. Manche Journalisten sind der Meinung, dass fundamentalistische Christen auf den baldigen Weltuntergang warten. Aber da müssen wir einfach erklären, da habt ihr alles ganz falsch verstanden. Keiner von uns glaubt so etwas. Und trotzdem sagen wir sind in der Endzeit. Die Endzeit, das habe ich hier auf dem Skript gerade oben unter Begriffe Punkt 1 aufgeführt. Endzeit ist die Zeit der Rückkehr der Juden bis zur Wiederkunft Jesu als König der Welt. Und jetzt muss ich erklären, das Alte Testament hat angekündigt, dass einmal der Erlöser kommen wird in diese Welt, der Messias. Aber das Alte Testament hat den Messias auf zwei ganz verschiedene Arten beschrieben. Viele Stellen präsentieren ihn als den leidenden Messias, der kommen würde, um als Opfer stellvertretend für unsere Sünden zu sterben. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Aber viele andere Stellen, im Gegensatz eben zu Jesaja 53, Daniel 9, 25, Psalm 22 und so weiter, viele andere Stellen sprechen so über den Messias. Der Messias wird kommen in Macht und Herrlichkeit als König der Welt und wird Gerechtigkeit und Frieden in diese chaotische Welt bringen. Nun haben die Propheten aber erklärt, wenn der Messias kommt als der Leidende, dann wird die Masse seines eigenen Volkes ihn verwerfen und als Konsequenz dieser Ablehnung wird das jüdische Volk aus seinem eigenen Land herausgerissen werden und alle Völker zerstreut werden. Und das ist wirklich geschehen. Nachdem der Herr Jesus vor 2000 Jahren etwa gekommen ist, die Masse hat ihn abgelehnt, er wurde schließlich gekreuzigt und einige Jahre danach, im Jahr 70, haben die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört und von da an in einem Prozess wurde das jüdische Volk aus einem Land herausgerissen und unter alle Völker, unter alle fünf Kontinente zerstreut. Aber die Propheten haben gesagt, in Verbindung mit dem Kommen des Messias als König der Welt, in der Zeitepoche davor, wird das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung wieder heimkehren ins Land der Väter. Das Land, das in der Zwischenzeit eine Wüste geworden sein wird, werden sie wieder aufbauen und zum Grünen bringen. Sie werden den Staat wieder gründen und so weiter und so fort. Und nun, darum habe ich hier auf dem Blatt geschrieben, Begriffe, Punkt 1, Endzeit, das ist die Zeit der Rückkehr der Juden bis zur Wiederkunft Jesu als König der Welt. Das heißt also im Konkreten, 1882, damals begannen die ersten Juden zu Tausenden massiv zurückzuwandern ins Land der Väter. Das war die erste Aliyah, so nennt man eine Rückwanderungswelle. Das ging bis 1903, ab 1904 kam die zweite Aliyah bis 1914, da gab es einen Unterbruch wegen des Ersten Weltkrieges und danach, 1918, kam dann die dritte Aliyah, die vierte, die fünfte und so weiter. Bis heute sind 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt. Und die haben die Wüste wieder zum Aufblühen gebracht, sie haben den Staat gegründet und so weiter. In meinem jüngsten Buch Leben wir wirklich in der Endzeit, da stelle ich dar, dass sich ab 1882 bis heute bereits über 175 Prophezeiungen über Endzeit erfüllt haben. Und damit leben wir heute in der Endzeit. Wir leben in dieser Zeit, von der der Apostel Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 1. Und da warnt er die Gläubigen, und zwar die Gläubigen der Gemeinde. Das ist also noch, die Entrückung ist dann noch nicht geschehen. Wenn es heißt in 2. Timotheus 3, Vers 1, dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, unnatürliche Liebe und so weiter und so fort. Also wir leben in diesen letzten Tagen in dieser Endzeit. Aber eingangs haben wir aus Daniel 12 gelesen, und zwar von dieser schrecklichen großen Drangsal, die so schlimm sein wird, haben wir gelesen, wie es noch nie gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Das ist noch zukünftig. Und wir können sogar ganz im Klartext sagen, das findet erst nach der Entrückung der Gemeinde statt. Die Entrückung der Gemeinde, ein Geheimnis im Alten Testament, aber im Neuen Testament offenbart, in 1. Korinther 15, 51 und folgende, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende, und an anderen Stellen, macht klar, der Herr Jesus wird noch bevor die Drangsal stattfinden wird, wird er kommen und wird die Gemeinde, die Gläubigen heute, entrücken in die Herrlichkeit und sie bewahren vor dieser schrecklichsten Zeit, die danach kommen wird. Aber, macht das prophetische Wort klar, nach der Entrückung der Gemeinde wird es in Israel eine Erweckung geben. Heute gibt es in Israel, es gibt mehr als 6 Millionen Juden, aber nur etwa 10.000 bekehrte Juden. Das ist eine kleine Minderheit, die gehört auch zur Gemeinde, die wird auch entrückt werden. Und dann, nach der Entrückung, wird es im Land eine Erweckung geben. Da werden sich zunächst mal 144.000 bekehren. Das sind diese 144.000 aus Offenbarung 7, 1 und folgende. Aber das ist nur die Vorhut. Darum werden sie in Offenbarung 14 genannt, die Erstlingsfrucht. Die Erstlingsfrucht sind die Früchte, die man noch vor der Haupternte bezeichnet hat, an den Bäumen. Das ist eine Erstlingsfrucht. Und da hat man etwas herumgebunden um die Frucht. Das ist eine Erstlingsfrucht, etwas herumgebunden. Und diese Früchte hat man in Israel jeweils zuerst ernten müssen und dann kam erst die Haupternte. Und jetzt wird gesagt von diesen 144.000, sie sind eine Erstlingsfrucht. Das heißt, das ist nur der Anfang der Erweckung in Israel nach der Entrückung. Und dann geht es noch weiter los. Und zwar so, dass in der großen Drangsal von 3,5 Jahren, gerade bevor der Herr Jesus als König mit der Gemeinde zurückkehren wird, da wird ein Drittel des jüdischen Volkes in Israel zum Glauben kommen. Zacharja 13,8 lesen wir, so wird es geschehen im ganzen Land. 2/3 werden ausgerottet werden und vertilgt werden. Und dann heißt es, und 1/3, der wird verschont werden. Und so wird 1/3 in der größten Not, wenn man auf nichts mehr vertrauen kann. Also auf Europa kann man sowieso nicht vertrauen. Auf Amerika auch nicht. Eigentlich auf niemanden. Auf wen vertraut man noch in Israel? Auf die eigene Armee. Und dann wird es so sein, man kann auf gar nichts mehr vertrauen. Und da wird in dieser Not 1/3 sich noch bekehren. Und der Jesus wird wiederkommen und wird sie ins tausendjährige Reich führen. Und nun haben wir gelesen in Daniel 12 von Verständigen, die ein ganz besonderes Zeugnis ablegen werden in dieser Zeit. Also dieser Ausdruck, die Verständigen, die dann auch andere unterweisen, das weist ganz besonders hin auf diese 144.000. Die sind noch zukünftig. Und wir können jetzt aber lernen von diesen. Weil wir leben ja auch in der Endzeit, einfach noch vor der Entrückung. Und die werden auch in der Endzeit leben, einfach nach der Entrückung. Und die Entrückung, die könnte jeden Tag sein, die könnte heute Abend sein, die könnte auch morgen früh stattfinden. Es braucht kein Ereignis noch vorher. Wir können die Entrückung jederzeit erwarten. Also müssen wir uns fragen, wieso sollen nur eigentlich diese Gläubigen nach der Entrückung weise sein und die vorher nicht? Also, das ist ja gerade das Kennzeichen in Daniel 12 von den Gläubigen der Endzeit, dass sie eben Maskilim sind, Verständige. Und so können wir von diesen Leuten ganz enorm lernen für uns heute. Also, dass wir auch solche Weisen der Endzeit sind oder werden. Jetzt muss ich ein bisschen Hebräischunterricht geben heute Abend. Unter Begriff für Punkt 2 steht eben das hebräische Wort für Weise oder Verständige. Maskilim. Das ist eigentlich ein Partizip. Also verständig seiend. Ja, das ist ein Partizip. Verständig seiend. Aber in der Mehrzahl. Maskil ist Einzahl. Maskilim, das ist Mehrzahl. Also, das bedeutet, dieses Wort Maskilim bedeutet erstens, die Verständigen, die Einsichtigen. Aber zweitens, das gleiche Wort bedeutet auch die verständig oder einsichtig Handelnden. Das gleiche Wort hat so eine breite Bedeutung. Das sind also nicht nur Leute, die Verstand im Kopf haben, sondern die diesen Verstand auch ausleben. Verständig, einsichtig Handelnde. Und drittens bedeutet das auch die verständig Machenden. Das ist im Wort drin enthalten. Also die andere dazu führen, anleiten und belehren, dass sie auch verständig werden. Also Maskil ist ein Partizip, das kommt von dem Verb Hiskil. Das bedeutet eben so viel wie verständig sein. Zweitens verständig handeln. Und drittens verständig machen. Endlich verstehen wir ein Wort, über das wir immer gestolpert sind beim Bibellesen. In den Psalmen steht doch manchmal ein Maskil. Und das ist nicht einfach eine Nebensache, diese Titel in den Psalmen. Die sind ursprünglich. Also die sind inspiriert durch Gottes Geist. Und das hat schon etwas zu sagen. Und nun gibt es eine ganze Serie von Psalmen, die werden als Maskil bezeichnet. Psalm 32, Vers 1, 42, 1, 44, 1, 45, 1, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89, 142. Das ist für die, die die digitale Aufnahme hören werden. Ja? Die können dann das im Auto sich merken, ja? Und dann nach, zu Hause nachlesen. Also jedes Mal steht da Maskil. Und hier bedeutet Maskil ein Lied, das verständig macht. Also was hier gelehrt wird in diesen Psalmen, hilft, dass man eben ein Verständiger werden kann. Interessanterweise, das beginnt im Psalm 32, das ist ein Bußpsalm von David, wo er die Glückseligkeit dessen beschreibt, dessen Schuld vergeben und zugedeckt ist. Und er zeigt dann auch, wie es in seinem Leben eine Zeit gab, wo er Schuld zugedeckt hat und nicht zugegeben hat, wo er unglücklich hier geworden ist, bis er dahin gekommen ist, sein Leben ganz zu ordnen und wieder aufzudecken. Und dann sagt Gott in Vers 8, dass man nicht so unverständig sein soll wie ein Ross oder ein Esel. Man muss sie mit dem Zaumzeug zügeln, dass sie den richtigen Weg gehen. Sondern er sagt, mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten, den Weg, den du gehen sollst. Das ist ganz anders als bei den Pferden. Da braucht es eben diese Zügel. Es gibt Pferde, die sind ganz toll, da muss man nur ein bisschen, nur mit dem Absatz nur leicht drankommen und schon machen die es alles richtig. Aber das sind nicht alle so. Aber dort geht es noch weiter. Gott sagt, mein Auge auf dich richtend. Es gibt gewisse Kinder, die kann man so führen. Muss man nur. Und dann wissen die wissen schon Bescheid. Und anderen muss man das ständig erklären. Und leise, dann vielleicht auch ein bisschen lauter und dann auch ein bisschen strenger. Und es gibt solche, die sind einfach führbar. Mit den Augen leiten und so möchte Gott uns leiten. Und das beinhaltet natürlich, dass wir unseren Blick auf den Herrn richten. Wenn wir eben nicht zu denen gehören, von denen es heißt, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Nur dann, es braucht Augenkontakt. Dann gibt es diese Leitung. In der Musik ist das ganz wichtig bei Kammermusik. Wenn man zusammenspielt, dann, sagen wir, eine Bach-Sonate für Klavier und Violine, das geht nicht, wenn man da irgendwie noch Zeichen gibt und das geht alles mit den Augen. Und da ist man vollkommen im Gleichtakt mit dem anderen Spieler. Der Augenkontakt ist ganz wichtig und am Schluss, wenn man zum Beispiel verlangsamt, ein Ritardando macht, da nützt ein Metronom nichts. Das kann keine Musik machen. Und da muss man sich anschauen und das klingt ganz genau im Gleichschritt kann man verlangsamen. Also diesen Augenkontakt. Und so möchte Gott uns führen. Und dann werden wir eben solche Maskilim. Und die weiteren Psalmen, die sind dafür da, um uns eben zu lehren, wie wir verständig werden können. Nun komme ich nochmals zurück auf Daniel 12, wo wir gelesen haben, Vers 3. Da heißt es also von diesen Weisen, in der Endzeit nach der Entrückung und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Was heißt das mit anderen Worten? Die sind wie Sterne. Das ist der Glanz der Himmelsfeste. Nachts sieht man die Sterne und man kann sich daran orientieren, an der Position der Sterne. Das war ja im Altertum immer ganz wichtig auf hoher See. Auch in der Wüste konnte man sich an der Position der Sterne genau orientieren. Und das Gleiche wird auch von den Gläubigen der Gemeinde gesagt. In Philipper 2, da heißt es doch, ganz klar in Kapitel 2, Vers 16. Ich lese auch Vers 15. Nein, 14, wegen des Zusammenhangs. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Also verdreht ist, wenn man genau 180 Grad gedreht ist zum Richtigen. Und verdreht ist dann, wenn man noch mit dem Kopf nach unten. Wirklich in alle Richtungen falsch, ja? Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheinet wie Lichter in der Welt. Und die alte Elbfelder erklärt in der Fußnote, oder Himmelslichter. Das sind Sterne damit gemeint. Und so sehen wir, ein Kennzeichen der Maskulin der Endzeit ist, man kann sich an ihnen orientieren. Wenn man mit ihnen spricht und ihnen Fragen stellt oder wenn man schaut, wie sie leben, dann lernt man etwas über den richtigen Weg. Ich lese weiter. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Also diese Verständigen zeigen vielen anderen, wie man gerecht lebt nach Gottes Geboten. Sie unterweisen andere. Sie haben es selber vom Herrn bekommen und sie geben es weiter an andere. Und dann kommt noch ein wichtiges Wort in Vers 4. Das haben wir auch schon gelesen. Da wird erklärt, das prophetische Wort, das versteht man in der Zeit von Daniel noch nicht so gut. Aber in der Endzeit wird man das ganz besonders verstehen. Und wie kommt das? Er soll es versiegeln, das Buch, bis zur Zeit des Endes. Und dann heißt es, viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Jetzt auf dem Blatt, der zweite Titel, die Maskulin. Da habe ich ja diesen Text wiedergegeben, im Text der alten Elbefelder. Und da sieht man hier, viele werden es durchforschen. Und jetzt habe ich das hebräische Wort angegeben. Sie werden durchforschen heißt Yeshotetu. Eine lustige Sprache, Hebräisch, ja? Yeshotetu. Und das heißt hin und her gehen. Das hat nichts mit Weltreisen zu tun. Es gibt tatsächlich Leute, die haben aufgrund dieses Verses gesagt, in der Bibel ist prophezeit, dass es eine Globalisierung gibt in der Endzeit und dass die Leute immer herumreisen. Ja, von Amerika bis Thailand und so, ja. Das machen die Leute heute, oder gewisse. Aber das ist überhaupt nicht das. Hier geht es darum, um das Studieren des prophetischen Wortes. Daniel verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Aber dann muss man das prophetische Wort ganz besonders studieren. Und hier steht es, viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und wie durchforscht man die Bibel? Indem man hin und her geht. Also die Bibel liest man nicht wie einen guten Roman, einmal von Anfang bis zum Schluss. Ich sage einen guten Roman, weil einen schlechten sollte man gar nicht lesen. Und für gute habe ich auch keine Zeit. Aber eben, von vorne bis hinten. Und dann hat man es gelesen. Und die Bibel, Spurgeon sagt, als er sie zum 100. Mal gelesen hatte, sie war dann noch schöner als beim ersten Mal. Und es geht eben so, beim Bibellesen muss man ständig springen. Da muss man wieder von Daniel 12 werden, das gleich noch machen. Dann müssen wir noch ins Kapitel 1 und dann müssen wir wieder vor nach Kapitel 9 oder wieder zurück zu Kapitel 1. Hin und her und immer Bibelstellen vergleichen. Es gibt Leute, die ärgern sich, wenn so gepredigt wird in der Gemeinde. Da muss man ständig in der Bibel blättern. Und dann werden am Anfang noch Stellen aus den kleinen Propheten angegeben und dann raschelt es auch noch so laut, nicht wahr? Man müsste es einfach einmal auswendig lernen, so ungefähr wie die Reihenfolge ist, dann raschelt es auch nicht mehr so. Oder eben die kleinen Propheten auch lesen. Aber man muss immer hin und her gehen und die ärgern sich daran. Sie möchten lieber einen Text am Anfang vorgelesen und man kann so zuhören. Aber das ist nicht die biblische Art von Studium. Man muss hin und her reisen in der Bibel und eben ständig blättern und die Zusammenhänge so immer besser verstehen. Und das ist gerade ein Kennzeichen der Maskulin, dass sie also eben hin und her gehen in ihrer Bibel, bis die Bibel kaputt ist. Dann können wir dann neu kaufen. Und das Ergebnis ist, und die Erkenntnis wird sich mehren. So nimmt das zu. Und das macht natürlich klar, das ist nicht nur die tägliche Bibellese. Die tägliche Bibellese ist unbedingt nötig. Aber das reicht nicht. Dann kommt noch das Bibelstudium dazu. Und Zeit hat niemand. Zeit muss man sich nehmen. Und es ist unglaublich, was man manchmal hinkriegt, wenn man sich Zeit nimmt. Und plötzlich merkt, was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Ja, und so kann man dann eben die Bibel studieren und die Erkenntnis mehrt sich. Weiter haben wir in Vers 9 gelesen. Und er sprach, gehe hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Da haben wir wieder ein Kennzeichen. Die ordnen ihr Leben. Das heißt, sich reinigen und weismachen und läutern. Übrigens, die Leute in Qumran, das sind ja die Leute, die ihre Schriften dann kurz bevor die Römer ankamen im Jahr 68, um Qumran zu zerstören, haben sie alle ihre Bibeln und Bibelkommentare haben sie verteilt in 11 Höhlen. Diese Leute in Qumran, die haben immer weiße Kleider getragen. Und zwar aufgrund von Daniel 12. Die wollten eben solche Maskulin sein. Da haben sie sich weiß gekleidet, weil es ja hier steht, viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Und darum haben sie auch täglich 2 Ritualbäder genommen. Weil hier ja steht, sie werden sich reinigen. Die Ritualbäder haben eine bildliche Bedeutung für uns, das heißt, das Leben ordnen. Wenn wir sehen, da ist etwas nicht in Übereinstimmung mit dem Herrn, mit seinem Wort, dass wir das bekennen, nach 1. Johannes 1, Vers 9, die Vergebung annehmen und so im eigenen Leben Ordnung, immer mehr Ordnung hineinbringen. Das ist das Kennzeichen der Maskulin. Und dann heißt es, aber die Gottlosen werden gottlos handeln und kein der Gottlosen werden es verstehen. So, das ist der Punkt. Gottlose verstehen die Bibel nicht. Und darum gibt es so viele Leute, die über die Bibel spotten, weil sie gar nicht rauskommen. Verstehen das nicht. Und in 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es ja, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Aber dann wird erklärt, der Geistliche, das ist der Mensch, der sich regelmäßig durch den Heiligen Geist leiten lässt, er beurteilt alles. Die verstehen das Wort Gottes nicht. Und auch wenn sie ganz gebildet sind, die verstehen das Wort Gottes nicht. Und dann heißt es aber, die Verständigen aber, die Maskulin aber, werden es verstehen. Und was sehen wir hier angedeutet? Das praktische Leben in Übereinstimmung mit dem Herrn und das Verstehen der Bibel, das gehört zusammen. Das kann man nicht voneinander trennen. Und genau das ist ja in dem Wort Maskulin drin enthalten. Es heißt die Verständigen. Aber zweitens heißt es die verständig Handelnden, die auch danach leben. Also man kann nicht ein Maskil sein, wenn man nur Bibelwissen anhäuft und das nicht umsetzt in seinem Leben. Das ist kein Maskil. Und weiter haben wir einfach Hinweise auf die Endzeit, die uns jetzt nicht weiter beschäftigen sollen. Aber das macht uns schon mal klar, wie eben diese Verständigen sein werden. Und wie wichtig diese Dinge für uns sind. Und nun, wer hat das Buch Daniel geschrieben über diese Verständigen der Endzeit? Daniel. Und warum genau Daniel? In Daniel 1, jetzt müssen wir eben zurück. Schon täten, ja. zurückfahren. Und da lesen wir von der Wegführung der Juden durch Nebukadnezar aus Jerusalem nach Babylon. Und da steht doch in Vers 3, und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass ihr von den Kindern Israel, sowohl von dem königlichen Samen, als auch von den vornehmen Jünglingen brächte, an welchen keinerlei Fehl wäre. Und schön von Ansehen und unterwiesen in aller Weisheit. Und kenntnisreich und mit Einsicht begabt, und welche tüchtig wären, im Palast des Königs zu stehen. Und dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehre. Und unter diesen Weggeführten war dann eben Daniel, Vers 6, und seine Freunde. Und es waren unter ihnen von den Kindern Juda Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Jetzt habe ich hier bei den zitierten Stellen Daniel und seine Freunde, Vorbild der Maskilim in der Endzeit, diesen Vers 4 aufgeführt. Und ich wiederhole, an welchen keinerlei Fehl wäre und schön von Ansehen und Maskilim in aller Weisheit und kenntnisreich. Also das Wort unterwiesen, das ist das Wort Maskilim. Die sollten also auf Maskilim achten aus Juda. Natürlich, diesen Leuten in Babylon und Nebukadnezar insbesondere, ging es nicht darum, geistliche Leute am Hof zu haben. Aber die haben sich so ausgedrückt, man müsse also bei diesen jungen Leuten schauen, welche Leute sind intelligent und auffassungsfähig und so weiter. Und haben das so ausgedrückt, eben unterwiesen in aller Weisheit. Und da wurde Daniel ausgewählt. Und die mussten also eine Vorbildung mitbringen, um dann in die Uni zu gehen, in Babylon. Für 6 Semester, also bis zum Bachelor war das geplant. In der Bibel steht 3 Jahre, aber es ist dasselbe. 1 Vers 5. Also, die mussten schon eine Vorbildung bringen. Und was war denn eine Vorbildung von einem Juden aus Jerusalem? Das ist ganz interessant, wenn man biblische Archäologie macht. Man hat in Israel ganz viele Siegel gefunden. Und zwar über 1000. Und wenn man das vergleicht mit den Ausgrabungen bei den Philistern in Gaza oder bei den Ammonitern, Moabitern und Edomitern in heutigen Jordanien oder bei den Kanaanitern, den Phöniziern im Libanon, nirgends findet man eine solche Dichte an Siegel wie in Israel. Was bedeutet das? Israel war in der Zeit der Könige, denn besonders aus dieser Zeit hat man diese Siegel gefunden, 1000 bis 500 vor Christus, grob. Nur dort findet man so viele Siegel. Was heißt das? Dass die Israeliten schreibfähiger waren, allgemein, als die umliegenden Völker. Das war wirklich ein Volk der Schrift. Aber warum waren die ein Volk der Schrift? Warum die Moabiter nicht so? Ja, weil die eben die Heilige Schrift hatten. Das Alte Testament. Und das hat offensichtlich motiviert, eben lesen zu lernen. So dass man auch zu Hause auf einen Scherben einen Bibelvers aufschreiben konnte. Schön auf den Tisch aufstellen und so weiter. Die Leute hatten ein Interesse am Schreiben, weil sie wussten, die Heilige Schrift ist Gottes Wort. Und das hat sie motiviert, aber das hat dazu geführt, in wirtschaftlicher Hinsicht, dass die auch in Alltagsangelegenheiten eben das Schreiben einsetzen könnten. Das ist sehr wichtig für die Wirtschaft, dass man schreiben kann. Ja, man muss sich vorstellen, wenn die auf der Bank nicht schreiben könnten. Und nicht nur dort. Also so hat man diese Siegel gebraucht, eben um beim Kaufen und Verkaufen die Dinge ganz klar zu benennen, wer ist Eigentümer, wer hat das gekauft, dann kann das Siegel gebrochen werden und so weiter. Und so war also eine Vorbildung. Aber man muss sagen, die Bildung der Israeliten war ganz wesentlich die Bildung durch die Bibel. Das hat ins Volk Israel Bildung hineingebracht. Das war der Hintergrund von Daniel. Ein Maskil, der eben schon früher gelernt hat, Und wir müssen davon ausgehen, das waren Teenager. Das können wir aus der Lebenslänge Daniels, aus dem Buch Daniel, am Schluss ableiten. Da muss vielleicht ist er 14, 15 Jahre alt gewesen, damals. Und jetzt mussten die noch Akkadisch lernen, also noch mehr Schrift. Das sind so Keilschriftzeichen, da muss man etwa 600 davon kennen, um einen Text lesen zu können. Das mussten die alles lernen. Das sind immer Silben. Jedes Zeichen ist ein Silbe. Ist viel schwieriger als die hebräische Schrift. Das sind nur 22 Zeichen. Aber das war die Vorbildung, um Akkadisch, die Schriften der Chaldäer zu lernen. Auch die Sprache ist kompliziert. Viel mehr Formen als Hebräisch. Als ich Akkadisch gelernt habe, musste ich für ein Verb gegen 1000 Formen lernen. Also Parasum und dann alle Formen. Fast 1000 Formen. Also sehr schwierig. Und die haben das gelernt. Und jetzt schauen wir mal, Daniel 1, Vers 8. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und er erbat sich von dem Obersten der Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Also Daniel kommt jetzt an den Hof, Ausbildung, und jetzt wird klar, diese jungen Leute, die sollen eine Elite sein. Und die sind ganz bevorrechtigt, die dürfen am Königstisch essen in Babylon. Und ihm war klar, was das bedeutet. Dieses Schnitzel dort, das war vorher den Göttern von Babylon vorgelegt worden. Und wenn er das isst an diesem Tisch, dann drückt er aus, ich habe Gemeinschaft mit den Göttern Babylons. Und er wusste, schon aus 5. Mose, dass hinter den Göttern der Heiden stehen Dämonen. Die gefallenen Engel und Satan selbst. Und so war ihm klar, das kann ich nicht. Und er hat sich vorher den Beschluss gefasst, ich esse nicht. Er wollte sich nicht verunreinigen. Jetzt sehen wir, was diese Vorbildung aus Judäa gebracht hat. Er wusste von seiner Bibel und er wusste, was Recht und was Unrecht ist nach der Bibel. Er hat sich gesagt, ich kann das nicht. Und muss sich vorstellen, da war nicht Mama und Papa da. Die sagten, Daniel, du weißt schon, was du bei uns gelernt hast. Nichts, wir reden nicht von den Eltern. Die waren da und Daniel nimmt sich in seinem Herzen vor, kommt nicht in Frage, das mache ich nicht. Er hätte sich natürlich auch sagen können, der Herr ist gut. Ich sitze dort an den Tisch und vielleicht macht der Herr so, dass der Kellner mich dann fragt, du Daniel, willst du wirklich von diesem Fleisch essen? Du bist doch Jude. Und dann kann ich sagen, nein, möchte ich nicht. Ja? Nun, aber das ist völlig unrealistisch. Er hat nicht auf so etwas gewartet, sondern er hat sich im Voraus gesagt, ich weiß zwar nicht wie, aber ich esse nichts davon. Da mache ich nichts nicht mit. Einer in Thailand hat mir vor kurzem gesagt, er hatte das so erlebt, er war eingeladen worden für ein Fest im Dorf und da wurde dann das Essen, das vorher den Göttern vorgelegt worden war, wurde da verteilt. Und tatsächlich, ein heidnischer Thailänder hat diesem gläubigen Thai gesagt, du, ich weiß, dass du das nicht essen willst. Ich habe für dich ein spezielles Essen bereitgestellt. Und dann beim Seminar für einheimische Evangelisten wurde mir dann die Frage gestellt, ja, wie ist das? Darf man dann dieses Essen mit den anderen. Ist auch noch schwierig, oder? Sitzen am gleichen Tisch, die essen ihre Götzenopfer, man hat zwar ein anderes Essen, aber man hat Gemeinschaft. Da habe ich gesagt, ich sehe ein Problem. Und die haben das sofort verstanden. Natürlich, man hat auch so Gemeinschaft. Aber eben, Nur um zu sagen, das kann schon mal vorkommen, dass einer sagt, du, ich habe für dich eine Lösung gesucht. Dann hätte er auch so denken können, vielleicht gibt es da auch so einen. Aber nein, er hat sich einfach vorgenommen in seinem Herzen, ich will mich nicht verunreinigen. Und dann heißt es, und er erbat sich von dem Obersten der Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Also er hat die Initiative ergriffen. Er hat gesagt, also so und so, und ich habe da ein Problem, und könnte man da nicht für mich eine Ausnahme machen? Und das ist das Schöne. Zuerst kam die Initiative von Daniel, diesem Maskil, und dann greift Gott ein. Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer. Jetzt greift Gott ein. Aber zuerst musste Daniel einen ersten Schritt machen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Jerusalem gibt es ja diese Bewegung, um den dritten Tempel zu bauen. Zum Beispiel das Tempelinstitut. Die haben einen großen Teil der Tempelgeräte für den dritten Tempel für nach der Entrückung haben schon bereitgestellt. Und die lehren Folgendes. Unsere Aufgabe ist es, sobald wir können, die Dinge bereitzustellen. Ich habe einen Rabbi gefragt, ja, wie seht ihr das mit dem Felsendom dort? Da steht ja im Weg, genau dort sollte das Allerheiligste dann hinkommen. Dann sagt er, ja, wir sind keine politische Gruppe. Aber wir glauben an einen Gott, der die Welt in der Hand hat. Wir haben den Auftrag, 2. Mose 25, 8, und sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also unsere Aufgabe ist es, das Gebot Gottes, soweit wir das können, zu erfüllen, aber dann wird Gott von seiner Seite den Rest tun. Das ist ein biblisches Prinzip, das findet man in der Bibel, im Alten und Neuen Testament. Und das ist zum Beispiel auch wichtig für die Evangelisation. Wenn wir immer denken, ja, vielleicht fragt dann mal ein Mitarbeiter, du, wieso bist du so und du bist so toll und ich möchte auch so werden wie du. Und dann kann ich ihm das Evangelium sagen. Das geht meistens nicht auf diese Art. Es gibt schon solche Leute, die kommen, aber das ist nicht das Normale. Wir müssen gehen, wir müssen etwas machen, wir müssen aktiv sein. Und wenn wir diesen Schritt tun und das Gebot des Herrn, das Evangelium, allen Nationen zu bringen, erfüllen, dann greift Gott von seiner Seite her ein. Dann sagt der Herr Jesus auch beim Missionsauftrag, Matthäus 28, am Schluss, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Aber zuerst sagt er, geht hin. Wir müssen gehen und dann dürfen wir erleben, wie der Herr da ist und von seiner Seite her wirkt. Aber wenn wir nichts tun und immer nur warten, bis der Herr ein Wunder macht und die Leute um uns herum zum Glauben führt, und dann geschieht auch nichts. Müssen wir nicht traurig sein, es geschieht nichts. Das sind nur Ausnahmen, wenn dann doch was geschieht. Das ist nicht das Normale. Das ist dieses Prinzip, was wir hier lernen. Und dann möchte ich noch ein bisschen weiterlesen. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit von dem Obersten der Kämmerer. Und der Oberste der Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk verordnet hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Angesichter verfallener wären als die der Jünglinge eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Also der hat Angst gehabt, dieser Vorgesetzte. Der hat das wahrscheinlich schon gerne gemacht für Daniel. Aber der wusste, dieser Nebukadnezar ist so auf Äußerlichkeit aus. Haben wir gesehen, die Studenten, die wurden nach einem anderen Auswahlverfahren ausgewählt, als das heute üblich ist. An den Fachhochschulen und so, ja. Die mussten alle schön sein. Ja, Vers 4. Jünglinge, an welchen keinerlei Fehl wäre und schön von Ansehen. Das ist das Erste. Und übrigens nicht hübsch. Daniel war nicht hübsch. Der war schön. Ich weiß, es gibt Leute, die sind hübsch, aber da ist dann doch irgendwie, ihr wisst, irgendetwas, oder die Proportion auch nicht, stimmt nicht ganz. Aber schön ist, wenn einfach alle Proportionen, alle Symmetrien, alles stimmt genau. So war er. Der war schön. Und noch gescheit. So unglaublich. Schön und gescheit, ja. Und eben der Oberste ist, wenn ihr da plötzlich nur Gemüse esst und kein Fleisch, dann werde ich einen Kopf kürzer. Und jetzt, wie geht Daniel? Der sagt sich nicht, ja gut, dann ich habe es jetzt versucht, oder? Jetzt wird sicher der Herr dann auch helfen. Der geht weiter, ist auch so überzeugt. Und dann heißt es, und Daniel sprach zu dem Aufseher, welcher welchen der Oberste der Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaria bestellt hatte, versuche es doch mit deinen Knechten 10 Tage. Und dann gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. Und dann mögen unser Aussehen und das Aussehen der Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs essen, vor dir geprüft werden. Und tue mit deinen Knechten nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Das hat Daniel ein wissenschaftliches Experiment durchführen wollen. Das ist übrigens sensationell, weil in der alten Welt hat man sehr wenig empirisch geforscht. Also empirisch ist mit Beobachtung in der Natur und dann eine Hypothese aufstellen und dann schauen, wie das Ergebnis herauskommt. Das findet man bei den Griechen ganz wenig. Die haben vor allem theoretisch philosophiert. Und erst durch das Christentum, übrigens im Mittelalter, durch Roger Bacon und so weiter, kam die Idee auf, wir müssen die Natur beobachten und wir müssen quasi Experimente machen und dann schauen, was geschieht und das beobachten und daraus Schlüsse ziehen. Genau so geht er vor. Also wir machen ein Experiment, 10 Tage, diese Versuchsgruppe und diese Versuchsgruppe. Die isst nur Gemüse und Wasser, die essen das Fleisch von den Göttern. Übrigens, wenn die Götter das schon gegessen haben, warum können die es noch essen? Das ist ganz einfach, weil wenn man das gewogen hätte, das Gewicht des Fleisches war nach dem Essen durch die Götter, war ihm noch genau gleich hoch. Man hat das in Babylon übrigens so gemacht, man hat das Fleisch den Götterbildern vorgesetzt und dann einen Vorhang gezogen. Und man durfte nicht zuschauen. In Thailand kann man überall zuschauen, wie die Götter das essen sollen. Irgendwelche Drinks mit Röhrchen und Reis und so stehen, vor fast jedem Haus gibt es so 2 Vogelhäuschen. Ein kleineres für die Ortsgeister, ein größeres für die Buddha-Figur. Aber ich habe noch nie irgendeine Figur gesehen, die da etwas getrunken hätte, ja? Und da sieht man sofort den Betrug. In Babylon hat man wenigstens einen Vorhang. Aber wenn man gefragt hätte, aber wie ist das, die essen ja das gar nicht. Da hat man in Babylon gelehrt, die genießen das nur geistig. Die Nahrung wird geistig genossen. Und dann dürfen die Menschen am Königstisch das dann noch richtig verschlingen. Aber sie drücken damit aus, wir genießen das Gleiche wie die Götter, wir gehören zusammen, wir haben Gemeinschaft. Ja, und jetzt dieser Versuch, und wir lesen Vers 15, und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen besser und völlig an Fleisch als dasjenige aller Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs aßen. Da tat der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, auch den Wein hat man den Göttern vorgesetzt, weg und gab ihnen Gemüse. Das hat geklappt. Obwohl Gemüse natürlich nicht diese Kalorien, oder heute sagen wir Joule, Anzahl vorweisen kann wie Fleisch. Die müssen unwahrscheinlich reingebiegen haben. Und das Jungs. Ich weiß, dass die Mädchen kein Fleisch essen und so viel Gemüse und Salat und so, das ist alles bekannt, ja? Aber das waren Jungs und die haben so reingebiegen, dass die am Schluss besser aussahen als die mit dem Fleisch. Also er hat den wissenschaftlichen Test noch ein bisschen beeinflusst, natürlich, ja? War Willenssache. Aber das zeigt, die wollten wirklich den Weg des Herrn gehen. Wir waren bereit, noch mehr Gemüse als normal, damit das uns gelingt. Und wo hat es begonnen? Im Herzen Daniels. Das ist so schön, 1 Vers 8. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Das war nicht seine Bekehrung. Der war schon vorher bekehrt. Auch die alttestamentlichen Gläubigen mussten sich bekehren. Das ist nicht erst eine neutestamentliche Sache. Zu allen Zeiten wurde man nur durch Bekehrung gerettet. Daniel war bekehrt, aber jetzt hat er das so in seinem Herzen vorgenommen. Das erinnert mich neutestamentlich an Apostelgeschichte 11. Da entstand gerade eine neue Gemeinde in Antiochia, in Nordsyrien. Also heute ist das Türkei, denn am Ende des Ersten Weltkriegs haben die Türken gerade das noch von den Syrern reingeholt. Ja, und da steht doch, wie Barnabas dann auf Besuch kam zu diesen jungen Gläubigen. Apostelgeschichte 11, 22. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Welcher, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Nur eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Das war eine schwierige Sache. Das war die erste in der Apostelgeschichte, die erste Gemeinde nur aus Heiden, die sich bekehrt hatten. Die wussten ja nichts vom Alten Testament. Und das hätte wirklich schief gehen können. Jetzt kommt Barnabas. Das Erste, was er sieht, ist nicht die möglichen Probleme, die jetzt entstehen werden, sondern welcher, als er hingekommen war, die Gnade Gottes sah und sich freute. Da konnte er sich richtig freuen über das Werk Gottes. Aber er sah schon die Probleme, die noch kommen würden. Und darum heißt es, und alle ermahnte mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Und warum er eben diese Sichtweise haben konnte, das wird nachher erklärt, er war ein guter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens. Ja, und nun, die hatten sich bereits bekehrt und jetzt sagt er, jetzt müsst ihr euch nochmals eine Entscheidung fassen im Herzen. Jetzt müsst ihr euch nochmals wirklich entscheiden, ich will ganz mit dem Herrn vorangehen. Keinen eigenen Weg gehen. Das erinnert doch genau an Daniel. Der war bekehrt und jetzt da in Babylon. Er nimmt sich in seinem Herzen vor, ich will nicht unrein werden. Und der Herr hilft. Und jetzt schauen wir, was die Antwort Gottes noch weiter ist. Daniel 1, Vers 17. Und diesen vier Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichte und Träume. Und am Ende der Tage, nach welchen der König sie zu bringen befohlen hatte, brachte sie der Oberste der Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und unter ihnen allen wurde keiner gefunden wie Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und alle standen vor dem König. Und in allen Sachen einsichtsvoller Weisheit, welche der König von ihnen erfragte, fand er sie 10-mal allen Schriftgelehrten und Beschwörern überlegen, die in seinem ganzen Königreich waren. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kores. Das ist sensationell. Also Daniel sucht Reinheit. Warum? Weil er schon vorher ein Verständiger war. Also das Verständigsein führt ihn dazu, dass er in seinem Leben noch mehr nach Reinheit trachtet. Und dieses Trachten nach Reinheit führt dazu, dass Gott ihm noch mehr Weisheit gibt. Und das war ein Erfolgs. Also, sensationell, muss man sich vorstellen. Nach diesen 3 Jahren kommt die Prüfung und wer nimmt die Prüfung ab? Nebukadnezar persönlich. Und zwar eine mündliche Prüfung, ja? Der hat da souverän die Fragen gestellt und Daniel, seine Freunde, tack, 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 10-mal gescheiter als die schon lange Ausgebildeten, nicht nur als die anderen Studenten. Keiner im Reich von den Schriftgelehrten Babylons war so intelligent. Und woher kommt das? Gott hat es ihm geschenkt als Antwort auf sein Trachten nach Reinheit. Und jetzt sehen wir, wie das zusammenhängt, eben dieses Praktische und dann die Weisheit. Das ist eigentlich wie eine Spirale. Ja, Daniel war verständig im biblischen Sinn. Er trachtete nach Reinheit. Gott gibt Weisheit und wir sehen in weiten Kapiteln, wenn das durchliest, er trachtet noch mehr nach Treue und Reinheit. Der Herr gibt noch mehr Weisheit. Schon in Kapitel 2 über den Traum von Nebukadnezar. Und das geht so weiter. Und zwar bis Jahrzehnte später, in Daniel 9, geht das so weiter. Daniel ist bereits ein alter Mann in Daniel 9. Und er betet Jahrzehnte später. Daniel 1 war 606 vor Christus, Daniel 9 ist 539 vor Christus. Und da betet er zum Beispiel in Vers 13, tut Buße über die Untreue seines eigenen Volkes und sagt dort, so wie es im Gesetz Moses geschrieben ist, ist all dieses Unglück über uns gekommen und wir flehten den Herrn, unseren Gott, nicht an, dass wir von unseren Missetaten umgekehrt wären und Einsicht erlangt hätten. Hebräisch, ich habe das hier aufgeführt. Ja, ich habe nur die Stelle angegeben. Das ist das Wort Hiskil, um Einsicht zu erlangen in deine Wahrheit. Wieder das. Also wir haben uns nicht gemüht, eben Verständige zu werden. Und so hat der Herr über das Unglück gewacht und es über uns kommen lassen. Aber jetzt spät, nach dem Gebet, kommt ein Engel zu ihm, Vers 22. Und er gab mir Verständnis und redete mit mir und sprach. Schnell aufschlagen, damit ich nichts Falsches sage. Also 9:22. Und er redete mit mir und sprach, Daniel, ich bin ausgegangen, Lehaskil, Vina, um dich um dir Weisheit beizubringen in Verständnis. Das ist genau das gleiche Wort. Also, dass du noch mehr ein Maskil wirst. Das ist weitergegangen in seinem ganzen Leben. Und das ist im Zusammenhang, dass er sich beugt über den Zustand seines Volkes und Buße tut. Und es heißt sogar in Daniel 9, dass er auch persönliche Schuld bekannt hat. Obwohl keine Schuld konkret erwähnt wird im Buch Daniel, da sehen wir, er hatte auch Dinge zu bereinigen und zu ordnen. Und dann kommt noch mehr, in Vers 25 kommt dann die berühmte Prophetie über den genauen Zeitpunkt, wann Jesus Christus kommen sollte. So wisse denn und verstehe. Wette da, vetaskel. Also so wisse und hiskile. Ja, das ist wieder das Wort. Und sei ein Verständiger. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten und so weiter. Sagt er ihm, wann der Messias kommen wird. Und gibt ihm noch mehr, eben Maskil, Verständnis. Jetzt könnte man sagen, ja, aber irgendwie doch eigenartig. Ist das so, diese Spirale. In 1. Korinther 8 lesen wir doch etwas sehr Kritisches über das Wissen. Und es gibt wirklich Gläubige, die sind eher ein bisschen abgeneigt gegen Bibelwissen aneignen. Das Praxis ist wichtig. Und da steht in 1. Korinther 8, Vers 1, was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Ja, da haben wir es doch. Erkenntnis ist ein Problem. Das ist ganz gefährlich. Und man wird aufgebläht und eingebildet und arrogant. Und ich kenne wirklich viele Leute, die sind arrogant, weil sie so tolle Ausbildung gemacht haben. Also jetzt nicht als Ingenieur, sondern als theologische Ausbildung. Der Bibelschule. So unglaublich. Es ist genau das, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Jetzt müssen wir aber weiterlesen. Wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Aha, es gibt zwei verschiedene Arten von Erkenntnis. Es gibt eine Art, die ist falsch und die macht arrogant und stolz und eingebildet und hochmütig und so weiter. Und es gibt eine andere, die macht demütig, die führt einen dazu, man möchte das Leben noch mehr auf den Herrn ausrichten und ganz mit ihm treu jeden Tag gehen. Aber das hängt eben ab, ob eine wirkliche Herzensbeziehung da ist. Und darum steht hier, wenn aber jemand Gott liebt, das ist das, das ist der Punkt. Aber wenn das eben darum geht, ja, jetzt mache ich meinen Bachelor und dann gehe ich dann noch nach Amerika, noch in eine andere Schule, dann mache ich noch meinen Master und nachher werden wir sehen, was noch für ein Postgraduate-Studium möglich wäre. Und das macht er eingebildet. Aber das ist nicht die richtige Erkenntnis, wo es wirklich darum geht, den Herrn zu lieben, sein Wort zu lieben und seine Nähe zu suchen und eben auch darauf aus sein, dass ein Leben immer wieder neu mit dem Herrn in Übereinstimmung gebracht wird. Und dieses positive Beispiel haben wir eben bei Daniel. Und das andere, das müssen wir auch sehen. Und das ist wirklich hässlich, wenn ein Gläubiger stolz ist und eingebildet auf sein Bibelwissen. Aber es ist eben nicht die richtige Erkenntnis. Und übrigens ist das auch oft eine Erkenntnis, die funktioniert so. Ja, übrigens zu diesem Abschnitt in 1. Korinther 14 gibt es eigentlich in der Literatur so 6 verschiedene Auslegungen. Auslegung A sagt, das ist vom Historischen her zu verstehen, damals die Situation in Korinth. Auslegung B, hier geht es gar nicht darum, dass Paulus so sagt, sondern er zitiert die Korinther. Dann gibt es die dritte Auslegung, die sagt so und so. Ja, und jetzt, und was denkst du dazu? Ich bin eigentlich der Auffassung von Interpretation 4, aber ich habe absolutes Verständnis auch für 2. Und was stimmt jetzt? Es gibt doch Leute, die sagen, Auslegung 6 ist richtig. Ja, das sind eben diese Leute, die haben nicht so richtig verstanden. Die Bibel ist nicht einfach so klar. Nicht wahr? Die Bibel, das ist alles nur eine Annäherung und so weiter und so ein Stück Erkenntnis. Ja, aber wenn man doch irgendwie so bescheiden spricht, über dass seine Erkenntnis so Stückwerk ist, dann müsste man gar nicht mehr so stolz sein. Nein, das ist eben auch bei den Ungläubigen. Nicht wahr? Da gibt es auch Leute, die sagen, ich bin Agnostiker. Ich bin kein Atheist, Gott gibt es nicht. Den Agnostiker, der weiß es nicht. Und es gibt, nicht alle sind so, aber es gibt so ganz typische Art aus denen, die sind unwahrscheinlich stolz, zu wissen, dass sie nichts wissen. Ja, weil sie immerhin zu den Einzigen gehören, die überhaupt das noch wissen. Ja? Also, aber der Herr hat uns ein Wort gegeben, damit wir eben Sicherheit und Gewissheit bekommen und Klarheit. Und das ist ein Prozess, natürlich. Viele werden es durchforschen, hin und her gehen, die Erkenntnis wird sich mehren. Und das geht durchs ganze Leben hindurch. Und darum ist Bibellesen so spannend. Das wird nie langweilig. Immer wieder Neues kann man entdecken. Und jetzt finden wir diesen Ausdruck Maskilim in Daniel noch an einer Stelle. Und zwar Daniel 11, in dem Abschnitt, der schon längst erfüllt ist. Daniel 11, 1 bis 35. Das ist alles noch vor der Endzeit. Ist alles schon erfüllt. Und zwar von der Zeit von Kores über Alexander den Großen bis in die Zeit der Makkabäer, 2. Jahrhundert vor Christus. Ich habe es mal ausgezählt und bin auf über 150 einzelne prophetische Aussagen gekommen in diesen 35 Versen, die sich alle in der richtigen Reihenfolge ganz exakt wörtlich erfüllt haben. Nachweislich mit der Geschichtsliteratur. Das ist fantastisch. Porphyrius, dieser Gegner des Christentums, gestorben um 300 nach Christus, hat in seinem 12. Buch gegen das Christentum geschrieben, Daniel 11 ist eine Fälschung, denn die Prophetie ist viel zu genau. Das kann gar nicht echt sein, ist viel zu genau. Ja, Jetzt lesen wir aber von diesen Makkabäern im 2. Jahrhundert. Das war die Zeit, als Antiochus Epiphanes Israel überfallen hatte. Der Tempel wurde entweiht, man hat ein Schwein geschlachtet und die Juden durften ihre Kinder nicht mehr beschneiden. Bei Todesstrafe verboten. Die Schweizer haben jetzt das noch nicht vor, aber eine ganz bekannte SP-Frau hat ja angekündigt, dass sie einen Vorstoß machen will, um in der Schweiz die Beschneidung am 8. Tag zu verbieten. Man müsste das den Kindern überlassen. Wann? Eben viel, viel später. Das Gesetz sagt am 8. Tag nach der Geburt. Da kann man nicht ein paar Jahre warten. Aber das sind so sanfte Vorformen. Das kennen wir schon damals bei Todesstrafe. Die jüdischen Jungs durften nicht beschnitten werden. Man durfte keine Bibel besitzen, sonst wurde man umgebracht. Und in dieser Zeit des Elends gab es einen Mann, Mattathias. Und er hatte 5 Jungs. Einer ist besonders bekannt, Judas Makkabäus. Dieser Vater hat sich gesagt, das kann es ja nicht sein. Dieser Mann, dieser Antiochus, lästert das Volk Gottes, lästert den Höchsten. Und wir schauen einfach zu. Und er hat mit seinen 5 Jungs den Widerstandskampf gegen die syrische Armee unternommen. Und so Erfolg gehabt. Der wohnte übrigens in Modein. Wenn man von Tel Aviv mit dem Auto die Hauptstraße rauffährt nach Jerusalem, dann sieht man das Schild Modein. Ich denke jedes Mal dran. Dort, der Mattathias, ja, war da zu Hause mit seinen 5. Und die haben so Erfolge gehabt, dass immer mehr sich ihnen angeschlossen haben. Und am Schluss haben die es geschafft, die gesamte syrische Besatzungsarmee aus dem Land zu werfen, den Tempel wieder neu zu weihen. Und da wurde das Tempelweihfest eingeführt, das der Herr Jesus ja in Johannes 10 auch besucht hat im Dezember. Ja, und jetzt möchte ich kurz lesen von diesen Makkabäern in Daniel 11, 32 am Schluss. 32 schon. Und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, also gegen den Bund vom Sinai, wird er durch Schmeichelei zum Abfall verleiten. Also Antiochus war mit all diesen Juden, die so liberal waren und so, der war ganz nett und freundlich. Aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen, das ist die Masse des jüdischen Volkes, unterweisen. Aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Und wenn sie fallen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Und viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Und von den Maskilim, das sind die Verständigen, werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Sehen wir diese Makkabäer. Die lebten auch in einer Art Endzeit. Nämlich in der Endzeit des Alten Testamentes. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Nicht am Ende der Tage, das wäre die Endzeit. Am Ende dieser Tage, das sind die Tage, wo Gott durch die Propheten gesprochen hat, am Ende des Alten Testaments zu uns geredet im Sohn. Und so waren die da am Ende dieser Tage, am Abschluss des Alten Testaments, und waren auch solche Verständigen. Und wir sehen, sie waren selber verständig, und sie haben andere unterwiesen und sich selber völlig hingegeben. Und das Ziel war, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen. Wie die gleichen Kennzeichen. Treue, Reinheit und Erkenntnis. Beides Hand in Hand. Also das war auch wieder diese richtige Erkenntnis. So haben wir also in Daniel und seinen Freunden Prototypen der Endzeitweisen. Und dann haben wir so eine Vorausführung der Prototypen in der Makkabäerzeit und dann die eigentlich in der Endzeit Daniel 12. Und nun habe ich noch einen Titel gesetzt, der Messias. Das vollkommene Vorbild der Maskilin. Schauen wir mal in Jesaja 52. Eigentlich würde ich lieber sagen 53. Aber Kapitel 53 beginnt eigentlich schon in 52, 13. Das ist ein Beispiel, wo man sieht, die Kapiteleinteilung, die menschlich ist, einfach als eine Hilfe, ist nicht immer ganz gelungen. Denn diese Prophetie auf den Herrn Jesus hin, den Knecht Gottes, beginnt dort in 52, Vers 13. Aber interessant, in der vollständigen Jesaja-Rolle in Qumran, ich habe sie gerade wieder vor ein paar Tagen gesehen, original, da gibt es ja keine Verseinteilung, keine Kapiteleinteilung. Aber Jesaja 52, Vers 13 beginnt gerade in einer neuen Spalte oben. Schön, ja? Und so beginnt das, bevor die Leiden des Herrn Jesus beschrieben werden. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Also, von Anfang an richtet der Vater unsere Blicke auf den Herrn Jesus. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Hine avdi yaskil. Das ist Hiskil in Futur. Mein Knecht wird als wird ein Maskil sein. Und was bedeutet das? Also er wird einsichtig sein. Kann man übersetzen? Siehe, mein Knecht wird einsichtig sein. Oder, wie die alte Elbefelder, zweitens, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und drittens, siehe, mein Knecht wird einsichtig machen. Ist alles korrekt. Und das hat der Herr Jesus auch in seinem Leben so ausgelebt. Und wir sehen, dass er schon als Zwölfjähriger die Bibel so gut kannte, dass die großen Lehrer des Sanhedrins im Tempel gerieten außer sich. Und normalerweise hat damals das Volk diese Gelehrten an den Festen Fragen gestellt. Aber dort lesen wir in Lukas 2, dass die begonnen haben, auch dem Jungen aus Nazareth Fragen zu stellen. Keiner kannte die Bibel so wie er. Da kann einer sagen, ja gut, der Herr Jesus ist der Sohn Gottes. Natürlich war er ein wahrer Mensch, aber er war doch der Sohn Gottes. Und da muss man betonen, ja, aber diese Geschichte wird ausgerechnet im Lukas-Evangelium erzählt. Nur, dort, wo ja die Betonung auf seine Menschheit liegt, mehr als in Markus und Matthäus, und Johannes. Und gerade da wird gezeigt, als Zwölfjähriger. Und darum sage ich immer wieder, wenn ich etwas über Lukas 2 sage, es ist so wichtig für Jungs und Mädchen in unserer Mitte, die 12 sind. Man muss ihnen sagen, jetzt ist die Zeit, wo ihr die Bibel studieren müsst. Weil das Gehirn funktioniert so toll in dieser Zeit. Gut, es ist gerade im Moment, in dieser Zeit dann auch, wo es beginnt, völlig sich neu aufzubauen und neue Verknüpfungen zu machen. Und darum spinnen sie dann auch ein bisschen. Ja, das ist eine Baustelle. Aber wenn es dann auch wirklich gebraucht wird, dann werden die Verknüpfungen nach dem, was man braucht, aufgebaut. Und wenn man eben viele Computerspiele macht, dann fährt das alles runter. Das macht dement. Ja, darum hat ja vor kurzer Zeit ein angesehener Neurologe in Deutschland ein Buch geschrieben mit dem Titel Die digitale Demenz. Und, aber wenn man den Jungs und Mädchen sagt, jetzt studiert die Bibel, nicht nur eben morgen Andacht, aber dann auch zwischendurch studieren, nehmt auch Bibelkommentare zu Hilfe. Und das ist unglaublich, was man in dieser Zeit von 12 bis 20 aufbauen kann. Und nachher, hoffentlich heiraten sie dann bald mal. Also Ausbildung fertig, aber dann heiraten, nicht warten, bis man noch 1000 Reisen gemacht hat und dann vielleicht mit 30. Ich bin so froh, dass ich die Kinder früh gehabt habe. Ich jetzt noch mal so anfangen müsste. Man hat einfach nicht mehr die Kraft. Teenager, also es braucht Kraft. Und da muss man ihnen sagen, das ist wirklich die Gelegenheit, da müsst ihr lernen und das ist ein Schatz dann fürs ganze Leben. Ich meine, oft bei Wortverkündigungen denke ich dann manchmal so, während es, das habe ich damals als Jugendlicher und da und dort und dort. So vieles kommt aus dieser Zeit, von 12 bis 20. Unglaublich. Also, und so ist der Herr Jesus unser Vorbild. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und dann noch etwas in diesem Kapitel. Es gibt noch eine Anspielung auf Daniel. Oder in Daniel eine Anspielung auf Jesaja, so muss ich sagen. In Jesaja 53, Vers 11, in der Mitte. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Das haben wir doch in Daniel 12 gelesen. Ich habe es gar nicht auf dem Blatt. Ich lese es nochmal vor aus Daniel 12. Das ist ganz direkt zusammen. Daniel spielt an auf Jesaja 53. Vers 3, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie Sterne immer und ewiglich. Die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Das ist genau die Parallele. Der Jesus ist das vollkommene Vorbild für die Maskilim. Und darum müssen wir aus dieser Perspektive auch die Evangelien neu studieren und lernen von dem Herrn Jesus, wie wird man ein Maskil in der Endzeit. Und jetzt wirklich zum Schluss, habe ich dann noch hinzugefügt als Titel wichtige Stellen zur Weisheit. Sprüche 1, Vers 7, das ist der Schlüsselvers für das Weisheitsbuch der Sprüche, und dort steht, die Furcht des Herrn ist der Erkenntnisanfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Also der Ausgangspunkt der echten Erkenntnis, die nicht stolz macht und arrogant, das ist eine tiefe Ehrfurcht vor dem Herrn. Und auch die Überzeugung, wer ist der Herr? Und ich möchte ihn nicht betrüben durch ein falsches Leben, durch falsche Handlungen. Eine tiefe Ehrfurcht vor seiner Majestät und Größe, das ist der Ausgangspunkt für echte Erkenntnis. Dann, Jakobus 3, Vers 17. Gerade im Jakobusbrief geht es sehr stark um praktisch ausgelebte Weisheit. Und dort steht etwas ganz Bemerkenswertes. Die Weisheit aber von oben ist aufs Erste rein. Übrigens, mit diesem Hinweis wird schon angedeutet, wir könnten eigentlich hier zählen. Erstens rein. Das ist genau das, was wir bei Daniel gesehen haben. Er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Die Weisheit von oben ist aufs Erste rein. So dann, friedsam, gelinde, folgsam und jetzt voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Nur da kommt das Und vor. Sonst haben wir die Wörter immer einzeln, aber hier werden sie verbunden. Dann müssen wir offensichtlich zusammennehmen. Voll Barmherzigkeit und gute Früchte. Unparteiisch, 7, ungeheuchelt. Das ist die echte Weisheit. Die Weisheit von oben. In Sprüche 9, nur als Aufgabe, man muss ja auch noch Aufgaben geben, nach einer Lektion. Dort heißt es von Frau Weisheit, sie hat ihr Haus gebaut und ihre 7 Säulen ausgehauen. Die Weisheit ist auch auf Hebräisch Chochma, weiblich. Und darum wird die Weisheit dort als Frau dargestellt. Ein Haus gebaut, 7 Säulen. Ah, und jetzt weiß ich, was die Inschriften sind auf jeder Säule. Der ersten Säule, rein. Dann friedsam, gelinde, folgsam und so weiter. Das ist die Weisheit von oben. Und die wird hier kontrastiert, im Gegensatz gestellt zu einer anderen Art von Weisheit. Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Das ist die Frage von Jakobus an das Volk Gottes. Also wer von euch ist ein Maskil? Oder eine Maskila? Das wäre weiblich, ja? Wer ist weise und verständig unter euch? Ihr zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Aha, sehen wir ganz praktisch. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Das ist auch Weisheit. Das ist die Weisheit von unten. Es ist eine teuflische, sinnliche Weisheit. Und da gibt es Neid, Streitsucht, Zerrüttung. Und sehen wir das mal. In unseren Bildungsinstituten, da kommt es überhaupt nicht darauf an, wenn ein Professor gewählt wird oder ein Dozent, wie der lebt. Der kann gottlos und wirklich im Dreck und sogar pervers leben. Das ist ein Privatleben, das hat mit dem Bildung, mit unserem Bildungsinstitut überhaupt nichts zu tun. Der kann Streit mit seiner Frau zu Hause. Er kann eine Karriere machen und das ist Privatsache, das gehört nicht zusammen. Aber wir sehen, die Weisheit Gottes, das geht nicht. Man kann nicht ein Maskil sein und dauernd mit seiner Frau zu Hause streiten. Und ewig eifersüchtig sein auf diesen und jenen Bruder und diese Schwester. Das geht nicht, das ist nicht die Weisheit von oben. Also eine sehr wichtige Stelle. Und dann nur als Hinweis, 1. Korinther 1, 18 bis 2, 14. Da wird ja ausführlich gesprochen über die Weisheit Gottes. Die Torheit ist für die Welt. Aber es wird umgekehrt gesagt, dass die Weisheit der Welt Torheit ist bei Gott. Ich weiß, wichtig, es geht um Weisheit und Weisheit und Torheit und Torheit. Aber das, was Gott uns gibt, es ist Weisheit. Natürlich, die Welt, die sagt, das ist Torheit. Sie verstehen das nicht. Und dann habe ich noch einen wichtigen Hinweis, der zweitletzte Punkt, Erkenntnis als Folge des Gehorsams. Johannes 14, 21, 15, 14 bis 15, Offenbarung 1, 1. Der Herr Jesus sagt dort in Johannes 14, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und auch in Johannes 15, Vers 14 sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Also da sehen wir, wie die Erkenntnis des Wortes Gottes steht ganz direkt im Zusammenhang mit Gehorsam dem Herrn gegenüber. Und Offenbarung 1,1, wieder ein ganz wichtiges Endzeitbuch, damit wird die Bibel abgeschlossen und gekrönt. Dort heißt es, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um den Kindern Gottes zu zeigen, was bald geschehen muss. Nein, natürlich nicht. Es steht nicht so, sondern Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Einmal, das war damals auf dem Gymnasium, hat mir ein Mitschüler gesagt, du, ich habe die Offenbarung gelesen, ich habe überhaupt nichts verstanden. Da habe ich gesagt, du musst auch nicht die Offenbarung lesen, ist gar nicht für dich geschrieben. Die ist ja nur geschrieben für Leute, die gehorsam sind. Nicht mal für die Gläubigen allgemein, sondern um seinen Knechten, also für die Gläubigen, die wirklich dem Herrn dienen wollen. Jeder Gläubige sollte ein Knecht sein, aber nicht alle sind es. Und für die, die gehorsam sind und den Herrn lieben, ist das geschrieben. Ich habe ihm gesagt, du musst das Johannesevangelium lesen. Das ist für dich. Das ist geschrieben, damit man erkennen kann, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann noch Epheser 4, 14 bis 15, das möchte ich noch lesen. Und dann ist fast genau 9 Uhr. Es geht im Zusammenhang um das Wachstum der Gläubigen durch Unterweisung, durch das Wort. Und dann steht da, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses, der Fülle des Christus, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winde der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe. Lasst uns heranwachsen in allem zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also hier wird gesagt, unmündig sein, das bedeutet, dass man nie sicher weiß, was gilt. Hin und her geworfen. Und das möchte der Herr nicht. Er möchte, dass wir Sicherheit bekommen und wissen, was da steht und wie er es gemeint hat. Und darum werden eben gesagt, dass wir sollen diesen Wachstumsstand erreichen, wo wir nicht mehr so hin und her getrieben sind durch alle möglichen wieder neuen Ideen, die man zu hören bekommt, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe. Dass wir beides, die Liebe und die Wahrheit Hand in Hand, die Treue und die Erkenntnis, das gehört zusammen. Aber eben nur die richtige Erkenntnis ist verbunden mit der wahren Treue. Also, die Weisen der Endzeit, wer sind sie? Jetzt können wir uns selber fragen, ob wir dazugehören möchten oder nicht.